Ich begrüße Sie im heutigen Kepler-Salon. Zuerst, mein Name ist Stefan Hamedner, ein paar organisatorische Dinge. Wenn Sie noch etwas bestellen wollen, die Gastronomie ist derzeit noch bereit dazu. Für die Diskussion, für die anschließende Diskussion möchte ich einige Dinge bitten, fallen. Wenn Sie einen Diskussionsbeitrag haben, sprechen Sie bitte ins Mikrofon. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Wenn Sie nicht ins Mikrofon sprechen, dann kann man das nachher im Podcast nicht nachhören. Also bitte immer in das Mikrofon reinsprechen. Hinten liegt auch ein Gästebuch auf. Wenn Sie sich eintragen wollen, bitte das zu machen. Und die Veranstalter des Kepler Salons sind auch immer dankbar für Themenvorschläge. Wenn Sie glauben, ein interessantes Thema zu wissen zu haben, bitte das auch ins Gästebuch zu schreiben. Ich möchte Sie auch bitten, falls Sie das noch nicht gemacht haben, sich für die Freunde des Kepler Salons, bei den Freunden des Kepler Salons anzumelden. Wir haben ja auch die Chefin des Vereins hier, die ich auch begrüßen möchte. Sie freut sich sicher drüber und der Kepler Salon braucht wie üblich einiges an Unterstützung. Ich begrüße für heute unseren Vortragenden, Herr Universitätsprofessor Dr. Ingo Mörth. Ich möchte ihn kurz vorstellen. Eigentlich ist er gebürtiger Kärntner, aber in Linz aufgewachsen. Er hat im akademischen Gymnasium in Linz maturiert. Er hat zuerst mit einem Studium der Betriebswirtschaften begonnen, allerdings hat er dann bald erkannt, dass seine Berufung die Soziologie ist, in der damals noch jungen Kepler-Universität in Linz, hat er Soziologie studiert. 1977 hat er promoviert, hat Gastprofessuren in den USA auch eingenommen. Er hat auf der Uni Salzburg unterrichtet, auf der Uni Wien unterrichtet und ist heute Vorstand des Instituts für Kulturwissenschaften und Kulturforschung. Sein Hauptthema ist die Kultur- und Religionssoziologie. Er hat eine sehr umfangreiche Publikationsliste. Ich möchte hier nur zwei Publikationen erwähnen, unter anderem hier die Lebenswelt und religiöse Sinnstiftung. Und falls Sie sich dafür interessieren, das findet man auch im Internet, das komplette Publikation, 2009 ein sehr aktuelles und sehr umfangreiches Werk, die Linzer Kulturstadtteile heute, 2009. Ich glaube, das war ein Beitrag zu Linz 09. Sehr interessant und sehr umfangreich. Das Thema heute, das liegt fast hier ein bisschen nahe im Kepler-Salon und Herr Dr. Mörth wird ihm das Leben Keplers als Beispiel für das problematische Verhältnis von Wissenschaft und Religion nehmen und uns darüber berichten. Bitte sehr.
Danke sehr. Ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen und freue mich über Ihr zahlreiches Erscheinen und Ihr Interesse an diesem Thema und ich freue mich auch auf eine lebhafte Diskussion nach den Informationen und Thesen, die ich Ihnen hier zum Thema vorstellen möchte. Was erwartet Sie heute? Zunächst ein kurzer Blick auf den Anlass, warum ich heute hier sitze und im Kepler-Salon zu eben diesem Thema etwas vortrage. Dann tatsächlich zum Schicksal Keplers und seiner Drangsalierung, so kann man es wohl nicht anders bezeichnen, durch die fortschreitende Gegenreformation in den habsburgischen Landen an allen seinen Stationen des Wirkens in denselben. Dann werde ich allerdings auf die Frage, wie die damalige katholische Religion mit Wissen, mit Abweichung von solchem Wissen etc. umgegangen ist und dass hier Aspekte drinnen stecken, die sich bis heute weiterziehen. Das ist der Ihnen sicher nicht ganz unbekannte Index der verbotenen Bücher, der seit Mitte des 16. Jahrhunderts als Instrument der Inquisition eingeführt war und auf dem auch ein Werk von Johannes Kepler gestanden ist. Dann ein Blick auf ein besonders zentrales Thema, der Spannung zwischen Religion und Wissenschaft, die Frage der Evolutionstheorie und des Umgangs der christlichen Kirchen und der katholischen Kirche im Besonderen mit diesem Thema. Und abschließend die Frage, was unterscheidet denn eine religiöse Aussage von einer wissenschaftlichen Aussage? Hier ist die bahnbrechende philosophische und wissenschaftstheoretische Arbeit von Karl Popper, wie Sie wissen, einem Österreicher, der dann nach England emigriert ist, dort zum Sir geadelt wurde und als Doyen der Wissenschaftstheorie gelten kann, der große Stücke auf Kepler gehalten hat, als jemand, der Bahnbrecher für die wissenschaftliche Vorgehensweise bei der Entwicklung und Überprüfung von Theorien war. Und den Abschluss wird dann die Frage bilden, ob Religion Aspekte und Bestandteile beinhaltet, die mit Wissenschaft grundsätzlich nicht vereinbar scheinen, weil Religion eben an absoluten Aussagen, unwiderlegbaren Standpunkten als Fundament von Glauben festhalten muss. Das also erwartet Sie heute und ich möchte darauf eingehen, was der Anlass war. Zunächst, als der Kepler-Salon nach Ende des Kulturhauptstadtjahres in der alten Form zu Ende gehen sollte und der Wunsch stark wurde, dass er weitergeführt werden soll, hat sich dann das Forte-Fortbildungsinstitut der Elisabethinen in Linz als organisatorischer Träger des Kepler-Salons gefunden. Und ich habe angesichts meiner Kenntnis des sehr zwiespältigen Verhältnisses von Kepler zur katholischen Religion gesagt, möglicherweise würde sich Kepler im Grabe umdrehen, wenn der nach ihm benannte Salon jetzt in den Händen einer katholischen Bildungseinrichtung ist. Das wurde dann natürlich mit dem Hinweis zurückgewiesen, dass eine damalige Situation, das damalige Schicksal Keplers nun doch schon einige hundert Jahre zurückliegt, dass das in der heutigen Zeit keineswegs mehr so sei. Die Freiheit der Wissenschaft und die Freiheit der Religionsausübung sind garantiert. Religion und Wissenschaft sind kein Thema mehr, kein Gegensatz mehr. Gleichzeitig wurde ich eingeladen, hier im Kepler-Salon meine kritische Perspektive einzubringen, was ich sehr zu schätzen wusste, und das tue ich hiermit. Ich glaube, dass das Verhältnis von Religion und Wissenschaft bis heute problematisch ist. Was ist zu Johannes Kepler zu sagen, der, wie gesagt, Zeit seiner Laufbahn unter dem Druck der Gegenreformation stand? Kepler musste Graz, seine erste Wirkungsstätte in Österreich, verlassen, hat dann am toleranten Kaiserhof in Prag eine, wie soll ich sagen, wissenschaftliche Entwicklung und Blüte als Assistent von Brahe und kaiserlicher Hofmathematikus erfahren. Nach der Übernahme durch den neuen Herrscher, der weniger tolerant war, musste Kepler aus Prag nach Linz übersiedeln und hat auch hier immer wieder zu kämpfen gehabt mit Problemen mit der Inquisition, mit einer Anklage der Ketzerei, mit einer Beschlagnahmung seiner Bibliothek und ist zusätzlich in seinen Linzer Wirkungsjahren über etliche Jahre gehindert worden, sich vollständig der wissenschaftlichen Arbeit und seiner Arbeit als Lehrer zu widmen, weil seine Mutter in der Heimatstadt Weil der Stadt in Deutschland der Hexerei angeklagt war und er mehrere Male dort seine Mutter verteidigen und gegen die Bedrängungen zu schützen versucht hat. Seine Mutter ist dann übrigens an den Folgen der Folter in Weil der Stadt gestorben. Kepler war Protestant. Kepler hat in Tübingen ein Studium der protestantischen Theologie begonnen und auch abgeschlossen, war aber schon von Anfang an jemand, der sich sehr für Mathematik und Astronomie interessierte und der auch schon während seines Studiums durch sehr kritische Auseinandersetzungen mit seinen protestantischen Theologielehrern aufgefallen ist. Die haben das gar nicht so gern gesehen, dass er möglicherweise protestantischer Geistlicher wird. Randbemerkung, Kepler wurde dann auch während seiner Linzer Zeit, als er gegen protestantische Lehrmeinungen innerhalb der protestantischen Theologie Stellung nahm und eigene theologische Ansichten verkündete, Luther ernst nehmend, dass jeder Christenmensch hier auch befähigt und in der Lage sein müsste, die Bibel und das Wort Gottes selbst wahrzunehmen und auszulegen. Er wurde in seiner protestantischen Kirchengemeinde exkommuniziert. Wie auch immer, er hat dann durch die guten Verbindungen der württembergischen protestantischen Landstände zu den österreichischen protestantischen Bundesländern eine Stelle in Graz bekommen als Lehrer an der evangelischen Landschaftsschule. Das kann man sich nicht so vorstellen, wie heute eine mittlere oder höhere Schule oder ein Gymnasium. Das waren die damaligen Vorstufen der Universitäten. Die Landschaftsschule war also eine Bildungsanstalt, die nicht nur sekundären, sondern auch postsekundären Charakter hatte und eine akademische Ausbildung vermitteln sollte. Als Gegengewicht zur Landschaftsschule der Protestanten in Graz wurde dann 1585 die Karl-Franzens-Universität in Graz gegründet als damaliger Teil des dortigen Jesuitenkollegiums. Aber das nur nebenbei. Diese Schule wurde dann im Zuge der Rekatholisierung und der Gegenreformation in österreichischen Landen 1598 vom steirischen Erzherzog Ferdinand geschlossen und alle dort lehrenden Protestanten wurden aufgefordert, diese Schule, also sich zur katholischen Kirche zu bekennen oder das Land zu verlassen. Für Kepler wurde durch einen Gnadenakt eine Ausnahme gemacht, aber nach Schließung der Schule war ihm die Lebensgrundlage entzogen. Er hat Graz 1600 verlassen. Randbemerkung, diese Bildungsstätte wurde dann 1602 die evangelische Landschaftsschule in Graz in ein katholisches Frauenkloster der Klarissinnen umgewandelt, ein Schwesterorden der Elisabethinen, ganz nebenbei bemerkt. Kepler hatte gerade auch privat Fuß gefasst, es hat ihn umso schwerer getroffen, dass er dort seine ökonomische Grundlage verloren hat. Er hat geheiratet, 1597 war Vater geworden und hat also eine schwere Zeit durchgemacht. Er hatte damals schon wissenschaftlich veröffentlicht und korrespondiert und hat mit dem damals wohl bekanntesten Astronomen dieser Zeit, Tycho Brahe in Prag, Kontakt gehabt und konnte als dessen Assistent dort am Hof von Rudolf II., einem sehr toleranten und um Ausgleich zwischen Protestanten und Katholiken bemühten Herrscher, zu arbeiten begonnen. Nach dem Tod von Tycho de Brahe wurde er sogar zum kaiserlichen Hofmathematikus dort ernannt. Allerdings, nach dem Tod von Rudolf II. Und der Übernahme durch dessen Bruder und Nachfolger Matthias, der wieder eine strenge katholische Linie gefahren hat und die kritische und freie Wissenschaft wieder zurückgedrängt hat, hat er Prag verlassen, weil er dort keine Basis mehr gefunden hat und ist nach Linz gegangen. Ihm wurde eine Stelle vermittelt als Lehrender an der protestantischen Landschaftsschule in Linz. Die war eine Hochburg des Protestantismus und der freien Ausübung von Wissenschaft in Österreich, seit Mitte des 16. Jahrhunderts, 1550 gegründet, 1609 schon einmal geschlossen. 1609 aber wieder eröffnet, weil die protestantischen Landstände sich politisch noch durchsetzen könnten. Und die Landschaftsschule in Linz, wo Kepler einige wichtige Jahre gelehrt hat, war sozusagen die letzte Zufluchtsstätte der Protestanten und ihrer Religionsausübung und ihrer Theologie und eben auch des Unterrichts auf akademischem Niveau in Österreich. Überall dort, wo die anderen Städten des Protestantismus geschlossen wurden, sei es Graz, sei es Klagenfurt, sind Menschen dann nach Linz geflüchtet, kann man sagen. Einer derer, die hier zu erwähnen sind, ist Hieronymus Megieser, bekannt in der Wissenschafts- und Kulturgeschichte als derjenige, der als erster Slowenisch als eines Wörterbuches würdige Sprache gesehen hat und auch bekannt dafür, dass er die erste wissenschaftliche Katalogisierung einer Bibliothek in Österreich durchgeführt hat. Megieser kam nach Linz, war dann zwischen 1611 und 1618, soviel ich weiß, der Bibliothekar der Bibliothek dieser Landschaftsschule, Vorläufer der heutigen Landesbibliothek. Und Kepler hat dann nach seinem Tod übrigens auch die Rolle eines Bibliothekars in Linz mit ausgeübt und hat angesichts der Wirren, eine kleine Anekdote am Rande, angesichts der Wirren des sich abzeichnenden kriegerischen Auseinandersetzungen, des am Horizont stehenden Bauernkrieges, dann den Rat gegeben, man möge, um die Bücher vor Schaden zu schützen, sie in Fässer verpacken, weil da könne man sie im Fall des Falles schneller durch Wegrollen in Sicherheit bringen. Fässer, wie Herr Hamedner vorhin gesagt hat, deren Inhalt er ja vorher durch seine bekannte Fassformel, Vorläufer der Integralrechnung, berechnet hatte. Kepler hat also aber auch in Linz Repressionen erlitten, neben den Höhepunkten seiner wissenschaftlichen Arbeit, die hier erschienen sind, wie die Harmonices Mundi beispielsweise und sein Abriss der kopernikanischen Astronomie, um nur einige zu nennen. Dass er seine Mutter in Weil der Stadt gegen Hexerei verteidigen musste, habe ich schon gesagt. Die Probleme haben so richtig begonnen, wie Ferdinand II., der ihn schon aus Graz vertrieben hat, Kaiser wurde und der also eine strikte Linie der Gegenreformation in den habsburgischen Landen vertreten hat. Ihm wird der Spruch zugeschrieben, besser eine Wüste regieren als ein Land voller Ketzer. Er hat die Gegenreformation mit seinem Reformationspatent durchgesetzt. Evangelische Prediger und Lehrer sind da angewiesen worden, binnen 8 Tagen das Land zu verlassen, wollten sie nicht katholisch werden. Kepler war als Hofmathematikus zunächst nicht betroffen, wohl aber seine Kinder. Seine Frau war vorher gestorben und seine Kinder sind, so berichten Keplers Biografen, aufgrund dieses Reformationspatentes zwangskatholisiert worden. Er ist dann selber unter Ketzerverdacht gekommen. Es ist gesagt worden, in seiner Bibliothek könnten sich ketzerische Werke befinden. Diese wurde beschlagnahmt und er hat resigniert und mit seiner Familie Linz verlassen. Er hat zunächst in Ulm eine Zuflucht gefunden, war Astrologe Wallensteins, wie Sie wissen, ist 1630 in Regensburg dann gestorben. Sein Grab ist in den Wirren des 30-jährigen Krieges dann verloren gegangen. Die protestantische Landschaftsschule in Linz wurde 1629, also 3 Jahre nach dem Weggang Keplers, in ein Jesuitengymnasium umgewandelt worden. Kepler musste auch immer auf der Hut sein, dass seine Bücher nicht auf den Index verbotener Bücher geraten. Das hätte nämlich eine gravierende Beeinträchtigung seiner wissenschaftlichen Präsenz und Publikationstätigkeit bedeutet. Bücher, die auf diesen Index kamen, ich erkläre im Anschluss noch genauer, was das bedeutet hat und welchen Hintergrund das hatte, durften nicht mehr gedruckt und vertrieben werden in Ländern, wo katholische Druckerlaubnis und katholische Herrschaft eben vorhanden waren. Und alle, die solche Bücher, die auf dem Index standen, gelesen haben, sind von der Exkommunikation bedroht gewesen oder wurden tatsächlich exkommuniziert. Da gibt es jetzt eine Reihe von Beispielen. Etwa seine Schrift über Schweifsterne, also Kometen, für die er sich als Astronom natürlich sehr interessiert hat, weil sie auch etwas waren, was sozusagen die Harmonie des Sonnensystems, seine wesentliche wissenschaftliche Perspektive und auch Beitrag zur Astronomie mit den Keplerschen Gesetzen und so weiter, irgendwie gestört hat. Und daher waren diese Schweifsterne nicht nur etwas für das Anführungszeichen gemeine Volk Besonderes, sondern auch für die Astronomie. Und er hat einen ausführlichen Bericht von dem neulichen Monat September und Oktober des Jahres 1607, des 1607. Jahres erschienenen Haarsterns oder Kometen und seinen Bedeutungen veröffentlicht und wollte eine lateinische Fassung dann unmittelbar nachher publizieren und konnte die nicht publizieren, weil er in der Überprüfung, ob das nicht Indexgefahr bedeutet hat, den Bescheid von seinen Korrespondenten, in dem Fall einem Philosophieprofessor in Leipzig, der das bei den dortigen Theologen, das ist der Joachim Tankius, kennt heute kaum jemand mehr, der hat Kepler geschrieben, unsere Theologen hier lassen die Erschaffung neuer Kreaturen nach der ersten Schöpfung nicht zu, ebenso wenig wie das Verschwinden einmal Erschaffener. Die neuen Kreaturen waren Kometengeister, die Kepler in Verbindung mit den immer wieder unregelmäßig am Himmel erscheinenden Kometen Phänomenen in Verbindung gebracht hat, und er hat gemeint, das sind nach der ersten Schöpfung geschaffene Geistwesen, die also hier auch von Gott mitgeschaffen worden wären. Da hat er sich sehr weit in die Theologie vorgewagt mit dieser Aussage und hat an einem wesentlichen Fundament christlichen Glaubens damit gerüttelt, nämlich am Schöpfergott und am Schöpfungsbericht in der Heiligen Schrift. Die Auseinandersetzung rund um wissenschaftliche Untersuchungen zur Kosmologie und zur Evolution sind auch ganz wesentliche Knackpunkte im Verhältnis zur Religion und Wissenschaft. Eine Zusatzanmerkung zur Frage, was denn für den Index der verbotenen Bücher der katholischen Inquisition wesentlich war, auch noch zur Frage der Popularisierung. Viele Werke sind deswegen dann indiziert worden, weil sie das Lateinische als Elitesprache, als Sprache der Kirche und der Gelehrten verlassen haben und wissenschaftliche Erkenntnisse, die im Widerspruch zu Glaubensinhalten gestanden haben, unter das breite Volk hätten bringen sollen. Es wird von Galilei und dem Prozess gegen ihn im Jahre 1633 berichtet, dass ihm neben den anderen Anschuldigungen erschwerend zum Vorwurf gemacht worden sei, er habe seine Werke anstatt des nur einem kleineren Kreise zugänglichen Latein in der Volkssprache Italienisch publiziert. Im 16. Jahrhundert war es allgemein so, dass lateinische Schriften unter der Elite relativ frei zirkuliert waren und auch kein Anstoß für die katholische Kirche waren. Der Renaissance-Forscher Leonardo Olschki hat hier geschrieben, denn das Latein war nicht nur wie im Mittelalter die Sprache der Bildung, sondern auch die offizielle Sprache der Kultur und ein schützender Wall von kühneren Denkern der Wissenschaft. Die Kirche hatte die Gelehrtenrepublik, deren Mitglieder ihr zum großen Teil angehörten, unterstützt. Erasmus genoss den Schutz und die Freundschaft des Papstes Leos X. und Clemens V. Kopernikus widmete sein Werk dem Papst Paul III. Die Naturphilosophen schrieben und veröffentlichten ihre Folianten ungestört, und Giordano Bruno, der ja, wie Sie wissen, als Ketzer verbrannt wurde, und Galilei, der sich diesem Prozess unterwerfen musste und widerrufen musste, wurden wie auch Calvin erst dann verfolgt und verurteilt, als sie ihre Ideen und Entdeckungen in gemeinverständlicher Form zu verkünden wagten. Das in Linz veröffentlichte und ganz wichtige Werk Keplers, das auch auf den Index geraten ist, ist unter anderem deswegen, weil es eben einen popularisierenden Impetus hatte, auf den Index geraten. Es sind die sogenannten Epitome, Astronomiae Copernicanae, oder auf Deutsch Abriss der kopernikanischen Astronomie, 1618 erschienen, 1619 auf den Index gesetzt. Kepler sagt selber in der Vorrede, da man diese Wissenschaft, nämlich die Astronomie, mit rechtem Erfolg nur lernen kann, wenn jeder, der ihre Frucht im Mannesalter pflücken will, als Knabe ihre Saat bestellt hat, so wollte ich allen zu Hilfe kommen durch eine leicht verständliche Darstellung, niedrigen Preis und eine gehörig hohe Auflage eben zu Hilfe kommen. Es wird berichtet, dass dieses Lehrbuch trotz der Indizierung, weil eben in protestantischen Ländern viel gedruckt und aufgelegt, zwischen 1630 und 1650 das meistgelesene Werk über theoretische Astronomie in ganz Europa gewesen ist. Was ist nun dieser Index der verbotenen Bücher oder Index Librorum Prohibitorum? Auch der römische Index genannt, weil er von der römischen Kongregation eben eingeführt wurde. Es ist eben ein Verzeichnis der für jeden Katholiken bei Strafe der Exkommunikation verbindlich verbotenen Bücher. Das erstmalige Erscheinen war 1559 als Mittel der Inquisition. Die letzte Ausgabe des Index datiert aus dem Jahre 1948, wurde mit Ergänzungen fortgeführt bis zum Jahre 1962. und erst 1966 unter Paul dem VI. Als kirchenrechtlich verbindliches Instrument außer Kraft gesetzt. Das entsprechende Edikt heißt Pontificatio de Indicis Librorum Prohibitorum Conditione, also Benachrichtigung über den Zustand des Index der verbotenen Bücher. In den begleitenden Schriften, die jetzt im Vatikan zugänglich geworden sind, wird auch ausdrücklich betont, man hat sich eigentlich angesichts der Fülle an Publikationen, die inzwischen veröffentlicht wurden, nicht mehr in der Lage gesehen, alles zu sichten und auf verbotene Inhalte dann zu indizieren. Die moralische Bedeutung, dass Schriften verboten sein können, weil sie dem Glauben widersprechen, wird allerdings dort festgehalten und auch die Aufforderung, Schriften, die dem christlichen Glauben zuwiderlaufen, als guter Katholik zu ächten. Diese Kongregation, die für den Index verantwortlich war, hat eine Nachfolgeorganisation, nämlich die Glaubenskongregation, die, wie Sie wissen, lange Jahre vom jetzigen Papst geleitet wurde. Diese Glaubenskongregation ist auch ausdrücklich dazu ermächtigt, Anzeigen gegen heretische Bücher entgegenzunehmen. Ihr Instrument ist allerdings nicht mehr das allgemeine Verbot und die allgemeine Exkommunizierung, sondern der Entzug der Missio Canonica, also die kirchliche Lehrbefugnis, die, wie Sie wissen, immer wieder und auch heute noch entzogen wird. Prominente Namen, die ich hier nenne, die Ihnen sicher bekannt sind, Hans Küng oder auch Adolf Holl, dem die kirchliche Lehrbefugnis aufgrund seiner Sichtweise von Jesus und der Gestalt Jesu entzogen wurde. Dieser Index war also ein Instrument der Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis oder die römische Kongregation oder die römische Inquisition. Zunächst war es ein Kampf gegen den Protestantismus, ganz klar. Ketzerverfolgung, also Glaubensdifferenzen, die auf diese Art und Weise durch Zensur gelöst wurden. Die Bücher als Verbreitung des Gedankengutes des Protestantismus, einer Deutung von Welt und Natur abseits der durch den Glauben definierten Rahmenbedingungen, die Ausweitung des Buchdrucks, all das hat also veranlasst, diesen Index einzuführen. Nach Durchsetzung der Gegenreformation und nachdem Europa zumindest wesentliche Teile von Kontinentaleuropa in protestantische und katholische Länder aufgeteilt waren und der Index nur in katholischen Ländern natürlich durchgesetzt werden konnte, war der Index eher die innerkatholische Häresie und ihre Bekämpfung, aber auch philosophische und wissenschaftliche Erkenntnisse, die die Glaubensgrundlagen und die Glaubenssätze der katholischen Kirche bedroht haben, entsprechend zu brandmarken. Wer stand denn auf diesem Index? Ich könnte hier sehr weit ausholen, nenne einfach nur einige Namen, die Ihnen möglicherweise auch bekannt sind. Der Vater der modernen naturwissenschaftlichen Methodik, Francis Bacon, Erasmus von Rotterdam, Giordano Bruno, natürlich Galileo Galilei und Nikolaus Kopernikus, René Descartes, David Hume und John Locke, wichtige Vertreter der Sozialphilosophie, Vorläufer der Gesellschaftswissenschaften, Jean-Paul Sartre als einer der letzten, die die Ehre hatten, auf den Index zu kommen, würde ich einmal sagen, zusammen mit seiner Lebensgefährtin Simone de Beauvoir. Baron de Montesquieu, Voltaire, also die gesamte französische Aufklärung fand sich auf diesem Index. Henri Bergson, der eine nicht-darwinistische Evolutionstheorie in seiner Philosophie verkündet, wie Sie vielleicht auch schon gehört haben. Auguste Comte, was meine besondere Aufmerksamkeit erregt hat, weil Auguste Comte gilt als der Gründervater der modernen Gesellschaftswissenschaften. Er hat den Begriff der Soziologie für diese Wissenschaft geprägt. Er war auf dem Index auch mit seinem Hauptwerk, das die Soziologie begründet hat. Hendrik van der Velde, Sexualwissenschaftler, Blaise Pascal und, Sie werden es nicht glauben, auch Immanuel Kant war auf dem Index. Auch Literaten gerieten auf diesen Index, wie Giacomo Casanova, klar, die Sexualmoral, Daniel Defoe, weil er hier an Schöpfungsaspekten mit seiner Spekulation gerüttelt hat, Heinrich Heine, D.H. Lawrence, Jonathan Swift, Gustave Flaubert, Alexandre Dumas und auch das verwunderlich, Nikos Kazantzakis. Nicht auf dem Index stand Karl Marx, kein einziges seiner Werke, nicht auf dem Index stand Adolf Hitler, nicht Mein Kampf, nicht auf dem Index stand auch Charles Darwin. Darwin ist nun ein ganz wichtiges Beispiel für dieses gespannte Verhältnis zwischen Religion und Wissenschaft. 1869 hat er sein berühmtes Werk On the Origin of Species veröffentlicht, in dem er die Evolution von Arten über Jahrmillionen durch natürliche Zuchtwahl entwickelt hat, als Evolutionstheorie dann präzisiert hat und was die Biologie bis heute beeinflusst und revolutioniert hat. Neodarwinismus ist die Grundlage der modernen Biologie, so kann man sagen. Das war für die Religion eine besonders bedrohliche und erschütternde Angelegenheit. Die anderen naturwissenschaftlichen Entwicklungen und Erkenntnisse hat man eigentlich ohne Probleme zur Kenntnis nehmen können, weil sie keinen Einfluss auf Glaubensgrundlagen hatten. Sie haben einfach besseres Verständnis und bessere Einblick in das Funktionieren der von Gott geschaffenen Welt gegeben. Aber Erkenntnisse, die das Leben auf der Erde betrafen, die sind unmittelbar glaubensrelevant und bedrohlich, weil Glaubensfundamente in Frage stehen. Die Schaffung des Menschen aus einer Person, also dieser Monogenetismus, der die Schöpfungslehre beinhaltet und wo also dieses allmähliche Übergehen vom Mensch, von Tier zu Mensch und dass das bei Stämmen, Gruppen von Menschen verteilt über größere geografische Regionen und über längere Zeiträume der Fall sein könnte. Das hat natürlich ein Fundament des Glaubens zentral erschüttert, nämlich die Lehre von der Erbsünde, die ja durch den von Gott geschaffenen einen Menschen Adam durch den Sündenfall verursacht ist. Und ohne Lehre der Erbsünde bricht also ein ganz zentraler Teil christlicher Glaubensvorstellungen natürlich weg. Die Christologie als Christus, als Erlöser, wovon könnte er erlösen, wenn es die Erbsünde nicht mehr gibt? Auch die Lehre von der unsterblichen Seele des Menschen, ganz zentral für die christlichen Glaubensvorstellungen, ist an den göttlichen Schöpfungsakt gebunden. Gott hat Menschen diese Seele verliehen. Und mit dieser Verleihung der Seele ist auch die ganz tiefe Trennung des Menschen vom Tier beispielsweise in der christlichen Glaubenslehre mit verankert. Die heutige Verantwortung für die Schöpfung, die also in der Weiterentwicklung einer entsprechenden Theologie angesprochen wird, geht aber immer vom Menschen als demjenigen aus, dem diese Verantwortung eben übertragen ist. Die Sonderstellung des Menschen war mit einem Wort durch Darwin bedroht. Und viele christliche Glaubensgemeinschaften, insbesondere im religionsfreien, freieren Raum der Vereinigten Staaten von Amerika, haben daher die Evolutionstheorie rundweg abgelehnt und halten bis heute an einer kreationistischen Sichtweise der Evolution fest. Kreationistisch heißt, Gott hat diese Welt so geschaffen, wie es in der Bibel beschrieben ist, und alle Erkenntnisse der Biologie, der Paläontologie, der Geologie und was auch immer sie an evolutionstheoretischen Erkenntnissen zur Entwicklung der Erde hernehmen wollen, sind Trug und Lug. Die offizielle Kirche hat lange geschwiegen, sie hat nur Theologen, die sich mit der Evolutionstheorie seit dem Erscheinen des Werkes auseinandergesetzt haben, auf den Index gesetzt, nicht aber eben Darwin selbst. Und erst 1950, also fast 100 Jahre nach dem Erscheinen, gab es eine Enzyklika von Papst Pius XII, Humani Generis, wo die Möglichkeit, dass der menschliche Körper aus dem Tierreich entstanden ist, als Möglichkeit zugestanden wurde, aber, und so steht es dort wörtlich, ganz und gar nicht sicher bewiesen sein. Und die menschliche Seele bleibt die unmittelbare Schöpfung Gottes. Erkenntnisse der Evolutionsforschung müssen mit der Bibel in Einklang gebracht werden und im Zweifel gilt die Lehrmeinung der Kirche, so der Papst 1950. 1996 hat sich Johannes Paul II. Damit ebenfalls beschäftigt. Er hat eine Verlautbarung christliches Menschenbild und moderne Evolutionstheorie geschrieben, wo er sagt, der Widerspruch zwischen Evolutionstheorie und religiöser Wahrheit ist aufzulösen, indem man mehrere Lesarten der Evolutionstheorie berücksichtigt, nämlich eine materialistische, reduktionistische einerseits und eine spiritualistische andererseits. Also, die biologische Entwicklung ist gemäß dieser spiritualistischen Sichtweise nicht mehr auszuschließen, aber der Schöpfergott hat seine Hand im Spiel und die menschliche Seele ist das Werk Gottes und das kann aufgrund der Glaubensquellen nicht anders angenommen werden. Und das ist genau das, was 2005 Kardinal Schönborn in seinem bekannten Artikel in der New York Times Finding Design in Nature dann auch auf den Punkt gebracht hat. Er schreibt dort wörtlich, seit Johannes Paul II. Erklärt hat, dass die Evolution mehr sei als nur eine Hypothese, haben die Verteidiger des neodarwinistischen Dogmas eine angebliche Akzeptanz der katholischen Kirche ins Treffen geführt. Das stimmt nicht. Evolution als ein zielloser, ungeplanter Vorgang zufälliger Veränderung und natürlicher Selektion, dass dies so sei, das kann nur im Sinne einer gemeinsamen Abstammung aller Lebewesen wahr sein, aber eine Evolution im neodarwinistischen Sinne kann diese menschliche Evolution nie und nimmer sein. Und er schließt dann, der menschliche Verstand im Licht der Vernunft kann leicht und klar Ziel und Plan in der natürlichen Welt einschließlich der Welt des Lebendigen erkennen. Wissenschaftliche Theorien, die den Versuch machen, das Aufscheinen des Plans als ein Ereignis von Zufall und Notwendigkeit wegzuerklären, sind nicht wissenschaftlich. Das ist es wohl klar auf den Punkt gebracht. Es gibt einen Gegensatz christlicher Religion und Wissenschaft. Wer den Schöpfergott als Universal Designer oder Intelligent Designer verkleidet, leugnet, verlässt den Boden der Wissenschaft, so Kardinal Schönborn. Was ist nun dieser Boden der Wissenschaft? Und dann komme ich schon zum Schluss. Der Boden der Wissenschaft ist, wie gesagt, von Karl Popper als dem wichtigsten modernen Wissenschaftstheoretiker oder einem der wichtigsten Wissenschaftstheoretiker entwickelt worden. Er, das streiche ich jetzt, verwendet Kepler als Beispiel für eine solche Entwicklung von Wissenschaft durch Testen von widerlegbaren Hypothesen. Diese Widerlegbarkeit, die Falsifizierbarkeit ist für Popper das ganz Zentrale und so denke ich, diese Auffassung von Wissenschaft wird von fast allen Wissenschaftskollegen so geteilt. Die Widerlegbarkeit, das mögliche Scheitern an der empirischen Wirklichkeit, das zeichnet Wissenschaft aus. Um das sein zu können, müssen wissenschaftliche Aussagen wiederholbar sein, also muss eine Nachprüfung einer wissenschaftlichen Aussage wiederholbar sein und intersubjektiv überprüfbar sein, das heißt für andere Menschen vermittelt sein. Und ich denke, Religion kann solche Widerlegbarkeit, Überprüfbarkeit, Scheitern an einer Wirklichkeit nicht zulassen. Religiöse Aussagen sind in diesem Sinne notwendigerweise keine wissenschaftlichen Aussagen. Religion ist in diesem Sinne ein Gegenpol zur Wissenschaft. Religion kann ihren Sinn nur stiften, indem sie bestimmte Glaubenskerne außer Diskussion stellt. Als nicht mehr hinterfragbar, nicht mehr änderbar, als beispielsweise geoffenbarte Wahrheit, als jedenfalls nicht widerlegbar. Es ist wahr, richtig und wirklich jenseits allen Zweifels für den in dieser Religion glaubenden Menschen und für die, die diesen Glauben hüten. Der religiöse Glaube ist in diesem Sinn absolut. Vielleicht kann er ausgelegt und gedeutet werden. Dieser absolute Kern ist aber nicht mehr weiter deutbar, allenfalls eben vermittelbar, verkündbar etc. Auch Nicht-Offenbarungsreligionen haben diesen Charakter. Sie sagen, das, was wir als Grundlage behaupten, ist so, das kann man nicht mehr wissenschaftlich oder alltagsverständlich weiter diskutieren. In dem Sinne haben andere Religionen auch solche Glaubenskerne, natürlich nicht nur die christliche. Das geht hin bis zur Astrologie, die in ihren Aussagen über die Wirkungsweise von Sternbildkonstellationen am Himmel auf die Erde auch eine solche absolute Gültigkeit beanspruchen, oder die Scientology, die behauptet, dass in jedem Menschen ein göttlicher Titan wohnt und nur zum Aufwachen gebracht werden muss, damit wir alle als Götter im Weltraum dann existieren können. Die Aussagen, dass Jesus Gottes Sohn ist, Teil der Dreifaltigkeit, dass er von den Toten auferstanden ist, dass er uns von der Erbsünde erlöst hat, das sind Dinge, die als Grundlage des Glaubens nicht mehr diskursfähig sind. Sie sind auf jeden Fall nicht mehr widerlegbar. Theologen können noch disputieren, wie denn die Dreifaltigkeit denn zu verstehen sei, aber auch nur in sehr engem Rahmen. Religion schützt sich dann auch durch Dogmatisierung bestimmter Glaubensinhalte. Das wird festgeschrieben, gilt im Katechismus beispielsweise, und im Katholizismus ist noch dazu die Notbremse eingebaut, wenn es dann doch zu kritisch wird, denn in Glaubensfragen ist der Papst unfehlbar. Also, wenn Wissenschaft dazu führt, dass Fundamente religiöser Wahrheit in Frage gestellt werden, dann lehnt sie diese Aussagen ab, schränkt sie ein, verdammt sie als Häresie, vielleicht auch als unethisch, weil nicht in Übereinstimmung mit ethischen Vorstellungen, die im Christentum verwurzelt sind, oder sie sperrt Wissenschaft schlicht vom Diskurs aus. Das ist also meine bewusst etwas provokant überspitzte Abschlussthese, mit der ich Sie herzlich einlade, mit mir zu diskutieren.
Danke sehr.
Kleine Zusatzbemerkung. Das eine Bild ist klarerweise Johannes Kepler. Das andere ist das Frontispiz, also die Grafik, die das Titelblatt, dem Titelblatt gegenüberliegt, der Ausgabe des Index der verbotenen Bücher aus dem Jahre 1711. Mit dem Heiligen Geist, der hier die Ketzer durch seinen Bannstrahl verbannt und deren Bücher auf dem Scheiterhaufen brennen lässt.
Ja, viel an Information, viel an Diskussionsbedarf. Es sind zwei Mikrofone im Raum, eins ist hier und eins ist, glaube ich, da drüben. Ich bitte Sie, wenn Sie erste Anfragen, Anmerkungen, Beiträge haben, einmal sich zu Wort zu melden. Bitte.
Mein Name ist Sperl. Ich habe es sehr eindrucksvoll gefunden, wie weit in die Gegenwart solche Dinge wie der Index reichen, nur ein paar Jahrzehnte zurück. Und aktuell ist da die ganze Diskussion Naturwissenschaft versus Religion jetzt im Jahre 2005 geworden. Und ich möchte betonen, dass mir aufgefallen ist, wie intellektuell armselig die Argumente von einem der höchsten Kirchenvertreter, nämlich Kardinal Schönborn, waren, der immerhin schon fast Papst geworden wäre, der sich in die Wissenschaften einmischt mit wirklich schwachen Argumenten, Behauptungen tätigt, wie dieses oder jenes sei keine Wissenschaft, nämlich wenn man den göttlichen Sinn und den Plan nicht sozusagen mit dem normalen Hausverstand erkennen würde, und sich aber nebenbei rühmt, er hat sich jahrzehntelang mit Wissenschaften beschäftigt, gleichzeitig betreibt er eine Immunisierungsstrategie, was die religiösen Aussagen betrifft, so quasi Wissenschaften können religiöse Tatsachen nicht falsifizieren, weil das eine andere Liga sei. Also es ist wirklich erschreckend, wie geistig armselig die katholische Kirche ihre Pseudo-Wahrheiten verteidigen will und wie unverschämt sie eigentlich mit Wischiwaschi-Aussagen in die Wissenschaft eingreifen will.
Ganz so simpel hat es der Schönborn nicht angelegt. Also da tut man ihm Unrecht, wenn man sagt, dass er da die Komplexität der Problematik nicht auch mit berücksichtigt. Er sagt nämlich deshalb, dass jemand, der den göttlichen Plan in der Schöpfung nicht annimmt, nicht wissenschaftlich handeln würde, weil er sagt, das ist eine Hypothese neben der evolutionistischen Hypothese, die also das als neodarwinistisches Dogma bezeichnet, dass also hier durch Zufall und Selektion sich der Kosmos und dann letztendlich das Leben auf der Erde bis zu seiner heutigen Situation entwickelt habe. Er sagt, nehmen wir doch an, es gibt einen göttlichen, oder er sagt nicht einmal göttlich, sondern er sagt, es gibt einen Designer hinter dieser ganzen Sache, der immer wieder in die Evolutionsprozesse eingreift, und überprüfen wir, ob nicht Hinweise in den Ergebnissen der naturwissenschaftlichen Evolutionsforschung, der Kosmologie, Ursprung des Universums etc. etc. zu finden sind, die diese These des Eingriffs eines planenden Geistes in den Evolutionsprozess stützen könnten. Sein Problem ist, dass die These des Intelligent Design ja nichts Neues ist, sondern sie ist in der Biologie, in der Paläontologie seit Beginn des 20. Jahrhunderts vertreten worden, dass also die Entwicklung bestimmter Linien der Arten, dass die nicht durch Zufall entstanden sein kann, sondern weil das so genau, passgenau die verschiedenen Arten in ihrer Umwelt eingepasst sind, dass hier also eine intelligente Planung dahinter stehen könnte. Inzwischen ist es aber so, dass die These dieses Intelligent Design in den Naturwissenschaften selber, auf die sich Schönborn in dieser Argumentation dann auch beruft, als widerlegt gilt. Ja? Es gibt bisher, oder als nicht bestätigt, es gibt bisher keinen einzigen wissenschaftlich ernsthaft diskutierten und geführten Beweis, dass irgendeine Entwicklung einer Art in der Erdgeschichte etwas mit planvollem Eingreifen einer übergeordneten Instanz zu tun haben könnte. Aber der Schönborn sagt, eben nehmen wir das doch als eine Hypothese neben anderen und überprüfen wir die einmal. Wenn wir das von vornherein ablehnen, dann ist man nicht wissenschaftlich. So ist es zu verstehen.
Darf ich noch ganz kurz nachhaken und dann der nächste? Aber für Schönborn ist ja nicht das Wesentliche gewesen, dass es dieses Intelligent Design gibt, sondern ich glaube, Schönborn beruft sich immer auf so eine Enzyklika vom Johannes Paul II. Oder so, der genau das sagt, was Sie, glaube ich, hier geschrieben haben. Sozusagen mit dem gesunden Menschenverstand muss man notwendigerweise diesen göttlichen Plan erkennen. Ja, und das will er immer verteidigen, und da hat er nicht sehr hochwissenschaftliche Beispiele und
das ist christliches Menschenbild und moderne Evolutionstheorie. Ja, das ist die ganz zentrale Schrift nach wie vor.
Grüß Gott. Ich wollte jetzt nachfragen, Sie haben gesagt, diese These wurde widerlegt, und dann haben Sie hinzugefügt, nein, sie wurde nur nicht widerlegt. Also sie wurde nicht bestätigt, aber nicht widerlegt. Jetzt, wenn wir vom Popper reden, ich kann ja nie was. Sie wissen, was ich meine. Ich kann nie eine Theorie bestätigen, ich kann sie nur nicht widerlegen.
Drum habe ich
mich. Ich möchte da vielleicht noch hinzufügen, dass auch der Popper sozusagen die Welt in mehrere Teile teilt. Eine davon, man weiß nicht, ist es ein verschwindend kleiner oder der Hauptteil der Welt, ist durch exakte Wissenschaft beschreibbar, und ein anderer Teil der Welt ist genau das nicht. Und es besteht sozusagen kein Grund zu einem Anlass, dass das eine gut ist und das andere schlecht, sondern es existiert einfach beides. Also die eine, die exakte Wissenschaft, die sich nach Kepler auf falsifizierbare Aussagen aufbaut, und das andere, was wie zum Beispiel die Soziologie eben nicht oder kaum dazu in der Lage ist, Tatsachen oder Annahmen oder Sätze zu bilden, die wiederholbar und so weiter unter gleichen Randbedingungen ablaufen, sodass sie durch jedermann falsifiziert oder nachvollzogen werden können. Also es gibt diese Unterscheidung durch Popper. Und ich finde es durchaus okay, wenn es sozusagen Leute gibt, die der exakten Wissenschaft anheimhängen oder die halt pflegen und versuchen, die Erkenntnis oder die Menge an nicht falsifiziertem Wissen mehren, und andere, die sich zum Beispiel mit dem Sinn beschäftigen, der sozusagen weder, also meinem Gefühl nach, ich weiß nicht, ob es zu dem was gibt, wissenschaftlich sozusagen, ich kann Sinn nicht widerlegen, aber ich kann natürlich auch nicht wissenschaftlich nachweisen. Dankeschön.
Ja, genau das ist der Punkt. Egal welche Methode und egal welchen Wissenschaftsbereich man anspricht, also ich würde da die Soziologie nicht so ohne weiteres in Richtung metaphysischer Spekulation schmeißen, wie Sie das jetzt getan haben. Da gibt es eine Reihe von Aussagen, die das eine Kriterium, was für Popper ganz zentral ist, jedenfalls erfüllen. Es ist nicht, dass sie falsifiziert worden sind, sondern dass sie falsifizierbar sind. Dass sie so formuliert sind, dass Menschen hergehen können und sagen, da wird etwas über Wirklichkeit ausgesagt und ich kann jetzt Fragen an diese Wirklichkeit auf der Basis meiner Vorstellung, meiner Theorie formulieren, die bestätigt oder widerlegt werden können. Metaphysische Aussagen, die haben genau die Eigenschaft, dass sie eine solche Falsifizierbarkeit oder auch vorläufige Bestätigung eben nicht zulassen. Jetzt stimme ich Ihnen völlig zu, es gibt einen Bereich menschlicher Existenz, wo Fragen formuliert werden, die nicht von vornherein auf die Ebene eines wissenschaftlichen Aussagesystems gebracht werden können. Das sind im Wesentlichen die Sinnfragen menschlichen Lebens. Das wird als Domäne der Religion gesehen. Sie lösen damit aber nicht das Problem, dass für diese Sinnfragen menschlichen Lebens es nicht eine Antwort der Religion gibt, sondern Hunderte, Tausende im Laufe der Menschheitsgeschichte, wahrscheinlich noch viel mehr. Und innerhalb der einen Religion, die als Fundament die Offenbarung des Christentums hat, gibt es hunderte Spielarten an Kirchen, die das jeweils unterschiedlich auslegen und unterschiedliche Bestandteile zum Kern ihres jeweiligen christlichen Bekenntnisses nehmen. Es gibt dazu Menschen, die sagen, sie haben neue Offenbarungen erhalten durch Gott. Es war nicht Ende mit den Propheten in der Bibel, es war nicht Ende mit dem Heilsgeschehen rund um die Gestalt Jesu Christi. Es war nicht Ende mit den Prophezeiungen, die Mohammed bekommen hat. Es war auch nicht Ende mit den Prophezeiungen, die Baha'u'llah als Gründer der Baha'i-Religion bekommen hat, sondern der Sun Yung Moon hat die Mondkirche gegründet, der Gründer der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, der Will Smith, hat auch neue Offenbarungen aufgefunden. Das heißt, die religiösen Aussagen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein jeweils bestimmtes Fundament für sich reklamieren und sagen, daran gibt es nichts mehr zu zweifeln und eigentlich jeden anderen, der nicht dieses Fundament hat, letztlich als nicht der richtigen Wahrheit verpflichtet ablehnen. Und die vielen religiösen Konflikte und Auseinandersetzungen, die es gibt, sind auch auf diesen Monopolanspruch, der jeder Religion innewohnt, zurückzuführen. Religiöse Toleranz ist etwas, was wir ganz, ganz spät in der Kultur- und Menschheitsgeschichte gelernt haben. Ich will jetzt auf Ihren Seiten lieber auf die Soziologie nicht näher eingehen. Vielleicht ergibt sich noch Gelegenheit.
Bitte. Hinten. Diese.
Bitte. Ist schon dran?
Na, da vorne, der Herr da hinten. Der Säule, bitte.
Brettl.
Dann Sie.
Also wer spricht
zuerst? Bitte, sprechen Sie.
Ich muss gestehen, ich habe zwar die Oper Kepler gesehen, aber obwohl ich mir ein Programm gekauft habe, habe ich mich mit dem Libretto, in dem sogar die Gesänge von Andreas Gryphius und andere, teils lateinische, teils deutsche Gesänge enthalten sind, nicht beschäftigt. Und daher erlaube ich mir die Frage, hat Andreas Gryphius vor der Reformation gelebt oder gleichzeitig mit Kepler, weil die Librettisten dieser Oper da auf ihn zurückgegriffen haben? Und gab es da eine geistige Verwandtschaft? War Andreas Gryphius mehr als ein Dichter, der eben auch in Versen oder nicht, ich glaube, es sind ja nicht einmal Verse. Es ist, glaube ich, eher Prosa geschrieben hat.
Da muss ich jetzt gestehen, bin ich überfragt. Ich kann Andreas Gryphius jetzt ad hoc nicht wirklich genau zuordnen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, also zwischen 1600 und 1650, gewirkt hat. Es ist denkbar, dass Kepler in seinen Harmonices Mundi auf ihn Bezug nimmt, aber ich bin mir nicht sicher. Was die beiden verbindet, ist ganz sicher diese Perspektive, dass jene Welt, die wir erleben, die wir auch durch wissenschaftliche Erkenntnis näher erforschen, von einer Harmonie und Ordnung erfüllt ist, dass also hier neben der wissenschaftlichen auch, wenn Sie so wollen, eine metaphysische Komponente mitschwingt. Gryphius als Frühromant, also hat eine sehr romantische Naturauffassung vertreten, die Kepler durchaus nicht fremd war. Das ist auf jeden Fall festzuhalten. Mehr kann ich dazu ad hoc leider nicht sagen, müssen die googeln.
Bitte sehr.
Ich möchte also wieder mehr zu dieser Sinnfrage zurückkehren und vielleicht kennen Sie oder auch andere das Referat, das Rätsmann im Philosophikum Lech, als es um wie hast du es mit der Religion gehalten hat, wo er sich in sehr interessanter Frage, mit der Frage der Gläubigkeit auseinandergesetzt hat, nämlich was ist gläubig? Und da teilt also auch die Welt in zwei Welten. Nein, der eine, das ist der die Welt des Wissens und des Strebens nach Wissen und auf der anderen Seite eben die der Gläubigkeit. Und der gläubige Mensch ist der, für den das nicht dem Wissen zugängliche, das Wichtige im Leben ist. Und hier ist natürlich auch ein interessanter Aspekt der Gegensätzlichkeit von Gläubigkeit und wissenschaftlichem Denken. Und Heidegger, der ja auch in den ersten Seiten seiner Vorlesungen über den Nietzsche geschrieben hat, es gibt keine christliche Philosophie, weil die Philosophie ein Fest der Sinne ist, das sich auch sich selbst erneuert und der ja auch nicht fremdbestimmt sein kann. Ich bringe das also nur auch als Denkanstoß ein, als Gegensätzlichkeit zwischen Wissenschaft und Gläubigkeit.
Das ist ein im Rückblick und aus der abendländischen Kultur- und Geistesgeschichte konstruierter Gegensatz, möchte ich Ihnen entgegenhalten. Unter anderem, weil die Wissenschaft für Religion bedrohlich geworden ist, zumindest für christliche Religion, letztlich für alle Religion. Was ist der grundlegende Wirkungszusammenhang für religiöse Vorstellungen, für Glaubensüberzeugungen, für das, was nicht mit dem exakten Wissen erfassbar ist? Es ist die Grundvorstellung, dass es eine Ebene der Wirklichkeit jenseits der Wirklichkeit gibt, die uns derzeit mit unseren Sinnen und mit allen Instrumenten, mit denen wir diese Sinne auch verstärken, verbessern und zur Erforschung dieser Welt verwenden können, nicht übereinstimmt. Also eine transzendente Wirklichkeit. Die Behauptung des religiösen Denkens ist aber nicht, dass das zwei voneinander getrennte Bereiche seien, sondern der eine Bereich wirkt in den anderen Bereich hinein. Die christliche Religion postuliert ein laufendes Wirken Gottes, also aus dem transzendenten Bereich in diese für uns zugängliche Wirklichkeit. Wenn Zeugnisse eines solchen Wirkens sichtbar werden, wird frohlockt, dann ist ein Wunder geschehen. Wird auch als Beweis, durchaus als wissenschaftlich zu verstehender Beweis für die Existenz Gottes gesehen. Wenn junge Mädchen Marienerscheinungen haben, dann wird es als ein Hineinwirken aus diesem Bereich in unsere Welt verstanden. Wenn Engel als Schutzengel hier unterwegs sind und einzelne Menschen leiten, beschützen, umsorgen, so wird ein Wirkzusammenhang ganz im Sinne des in dieser Wirklichkeit verhafteten Denkens postuliert. Das ist diese magische Komponente von Religion, die immer das nicht als zwei getrennte mystisch, das ist eine mystische Differenzierung in andere Bewusstseinsformen, andere Denkwelten, sondern es ist eine ganz eng durch Wirkungszusammenhänge miteinander verklammerte Vorstellung dieser beiden Ebenen von Wirklichkeit. Wir haben die Vorstellung, dass wir, wenn wir ein Heiligenbild anbeten, dass da möglicherweise dann die Wirkung zurückkommt, dass uns geholfen wird. Wenn wir Amulette verwenden, ja, wenn wir glauben, dass irgendetwas Schicksalhaftes passiert, wo etwas für uns nicht Erklärbares in dieser Konstellation auf einmal passiert, da ist irgendetwas aus der anderen Wirklichkeit. Andere Religionen sagen, klar, das ist Voodoo-Zauber, das ist Hexerei, da ist irgendein Geist, der hat da als böser Geist hier diesen das zu Fleiß getan, etc., etc. Also so getrennt sind diese beiden Bereiche nicht, wie das immer wieder von den Verteidigern der Religion behauptet wird.
Bitte, der Herr da.
Ja, mein Name ist Lomberger. Was mich sehr interessiert hätte, Sie haben kurz von der Landschaftsschule gesprochen, ja, auch bezüglich der Bibliothek dieser Landschaftsschule, und haben kurz auch die Landesbibliothek, also die heutige Landesbibliothek, die ja ungefähr, also ich schätze, 160 Jahre nach der Auflösung dieser Landschaftsschule gegründet wurde. Inwiefern sehen Sie da Verbindungen? Also ich habe zum Beispiel jetzt keine konkrete Ahnung über die Bestände dieser Landschaftsschulbibliothek, würde mich aber sehr interessieren.
Ganz kurz, die ehemalige Studienbibliothek, jetzige Landesbibliothek, ist ein Ergebnis der Reformen von Josef II., wie Sie wissen, der unter anderem die Bücherbestände der aufgelassenen Klöster in diese Bibliothek hat überführen lassen und sie als staatliche Bibliothek begründet hat. Und Teil der Bestände, die dort dann gesammelt wurden, waren auch die Bestände dieser ehemaligen Landschaftsschule, die, sofern sie die Zeit als Jesuitengymnasium überstanden haben, dann dort in die Bibliothek mit eingegliedert wurde. Also direkter Rechtsnachfolger ist die heutige Landesbibliothek mit den Vorläufern der Studienbibliothek bis zurück an den Beginn des 19. Jahrhunderts nicht. Aber es lässt sich sozusagen eine Linie durchaus herstellen.
Und dieser Herr Medisa, also
ich Megisa,
Medisa, okay. Ja. Das wäre noch eine Frage von mir, weil ich arbeite selber an der Landesbibliothek, unter anderem diese Katalogisierung, hat das stattgefunden im Bereich des Johannes Kepler, beziehungsweise im 17. Jahrhundert?
Der Hieronymus Megisa war eben vorher fast 20 Jahre an der Klagenfurter protestantischen Landschaftsschule tätig, hat dort unterrichtet, ist, glaube ich, sag mal, zum Rektor derselben dann aufgestiegen und war ein, wie damals alle Gelehrten, ein umfassend gebildeter Humanist, aber mit besonderem Interesse für Sprache. Also sein erstes Verdienst, wie ich schon gesagt habe, ist, er hat systematisch das Slowenische als Sprache studiert, katalogisiert und ein slowenisch-deutsches und ein slowenisch-lateinisches Wörterbuch kompiliert, was die Grundlage der Auseinandersetzung mit dieser Sprache als eine anerkannte und nicht nur als Dialekt des Volkes betrachtete Sprache beinhaltet hat. Und er hat auch die Notwendigkeit gesehen, dass man für vernünftige Unterrichts- und Wissenschaftstätigkeit die Bestände einer Bibliothek systematisch ordnen muss und hat also erste Versuche eines Katalogsystems tatsächlich entwickelt, in Richtung nach Wissenschaftsbereichen, nach Themenindizierung etc. etc. Er hat also die Indexbildung, die damals in der wissenschaftlichen Literatur mit der Renaissance aufgekommen ist, auf die Bibliotheken übertragen und gesagt, ich muss das genauso machen wie wie der Index in einem guten wissenschaftlichen Buch.
Danke.
Bitte. Mein Name ist Weber. Ich wollte noch einmal zurückkommen auf Ihre Aussage, dass die religiöse Toleranz eine ganz junge Errungenschaft sei. Soweit ich weiß, waren die alten polytheistischen Religionen ziemlich tolerant. Also ich glaube nicht, dass die Römer und Griechen auf die Idee gekommen wären, darüber zu streiten, ob jetzt zum Beispiel Sol oder Helios der richtige Sonnengott wäre. Oder bin ich da falsch informiert?
Das Argument hat was für sich. Ich kann das aber nicht verallgemeinern, dass sozusagen die Religionsgeschichte, soweit sie zurückverfolgbar ist, bis in die Frühgeschichte, dass die immer von Toleranz geprägt war, vor allem weil sich damals ja die religiöse Vorstellung immer auch mit Herrschaftsansprüchen verbunden hat, sodass also politische Auseinandersetzungen, Machtkonflikte, Kriege zwischen verschiedenen Territorien, Reichen, Dynastien sozusagen zwar eine machtpolitische Grundlage, aber eine religiöse Überhöhung auch immer wieder gehabt haben. Und ganz sicher eine Religion hat es damals auch schon gegeben, die ja sehr wenig tolerante Standpunkte eingenommen hat, die jüdische Religion. Sie dürfen auch nicht die Antike sozusagen als eine monolithische Geschichtsperiode ansehen. Nicht? Ich glaube, das tun Sie sicher nicht, sondern das ist ein Zeitraum, der ins 7., 8. Jahrhundert vor Christus zurückreicht mit der Entwicklung der griechischen Zivilisation samt ihren Göttervorstellungen und bis weit in die Spätantike, also bis ins 4., 5., letztlich bis Konstantin, bis Kaiser Konstantin und der Anerkennung des Christentums gereicht hat. Und gerade in dieser Umbruchzeit, in der Zeit des Frühchristentums, hat es auch Auseinandersetzungen mit religiöser Grundlage, nicht nur zwischen Christen und anderen Ausrichtungen, Glaubensausrichtungen gegeben, sondern auch zwischen verschiedenen orientalischen Kulten, die ins Römische Reich eingedrungen sind, also Kybele und was weiß ich, welche Gottheiten da auf einmal in der Spätantike aufgetaucht sind. Und da hat zwar kein so grimmiger und mit Vernichtung drohender Kampf stattgefunden, aber sehr wohl heftige Auseinandersetzungen. Und ich muss darauf verweisen, so tolerant waren die römischen Machthaber auch nicht. Sie haben die Christen sehr blutig verfolgt.
Hallo? Ja? Sie haben kurz erwähnt, das Verhältnis von Kepler zur Astrologie. Mhm. Sehr oft wird ja Astronomie mit Astrologie verwechselt, aber wenn man es genau nimmt, war eben Kepler in erster Linie Mathematiker, Astronom und damit Naturwissenschaftler. Er hat aber selber zum Broterwerb die Astrologie betrieben, hat aber diese seine Arbeit selber als eine Tätigkeit bezeichnet, als Betrug an den Menschen. Es gibt da diesen berühmten Ausspruch von ihm, er möge, wer sehenden Auges betrogen werden will, soll sich der Astrologie bemühen. So hat er das so ähnlich formuliert. Wie sehen Sie das?
Astrologie ist Religion, ist einmal meine kurze und knappe Antwort, weil sie nicht mehr hinterfragbare Annahmen trifft, aufgrund derer dann weitere Aussagen über das Schicksal von Menschen, ganzen Nationen. Sie wissen, es gibt Horoskope für nicht nur für einzelne Menschen, sondern auch für Staaten, wo man halt das Gründungsdatum als astrologischen Ausgangspunkt nimmt. Die Astrologie ist in meiner Sichtweise die Astronomie der Vorzeit. Die Gestirne beobachtet haben, eine kosmische Sichtweise eines Weltalls, das sich ins Unendliche von der Erde ausgesehen erstreckt, nicht haben konnten, sondern das, was sie am Firmament gesehen haben, als ein einheitliches Phänomen wahrgenommen haben und dort eben dann das als Projektionsfläche für Vorstellungen von Transzendenz verwendet haben. Das heißt, sie haben Sternkonstellationen, die sichtbar waren, mit Göttergestalten, mit Fabelwesen, mit Eigenschaften dann auch ausgestattet, die am Firmament sichtbar sind und weil sie sichtbar sind, dann auch Wirkungen zeigen auf diese Wirklichkeit auf der Erde. Kepler war klar, dass keine wissenschaftliche nachvollziehbare Grundlage hat. Zugleich war ihm auch klar, dass die Astrologie Antwort auf offene Fragen für Menschen gibt, nämlich die Zukunft ist immer unsicher. Gleichzeitig ist sie ganz wichtig, weil ich in sie hinein plane und handeln will, weil ich wissen will, ob ich Erfolg habe oder nicht. Also das ist sozusagen ein Bereich der Transzendenz des Hier und Jetzt, der dem Wissen nicht zugänglich ist, wo ich dann bestimmte Vorstellungen als Krücke verwende, um diese Unsicherheit zu überwinden. Ich würde so weit gehen, auch im Anschluss an Ihre Frage, dass Religion in vieler Hinsicht immer wieder unsere Krücke ist, mit der wir unsere Unsicherheiten, unsere Daseinsprobleme, wo Wissenschaft auch tatsächlich keine Antwort geben kann. Ich kann zwar allgemeine Naturgesetze aufstellen, aber ich kann keine Antwort darauf geben, warum gerade diesen Menschen zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort ein Felsbrocken am Schädel fällt und der tot ist. Nicht? Das kann ich zwar dann im Nachhinein als naturwissenschaftliche Folge von Ursache und Wirkung erklären, ich kann aber nicht die Tatsache, dass es eben dieser Mensch ist, den es hier erwischt hat, das kann ich nicht erklären und da suche ich Antworten, warum das so gekommen sein kann, gekommen sein muss. Und wenn ich es dann noch dazu vorhersagen kann, ist es besonders gut. Und die Astrologie hat sich in dieser Hinsicht als solche Krücke hervorragend bewährt. Dessen war sich Kepler als Wissenschaftler bewusst. Und ja, auch heute gibt es viele Astrologen, die ganz gut von diesem Geschäft leben können, so wie einst Kepler.
Bitte. Sie haben zuerst herausgearbeitet, dass religiöse Weltsicht und wissenschaftliche Weltsicht nicht zusammenpassen, Beispiel Heiligenerscheinungen oder Wunderheilungen oder dergleichen, ständiger Eingriff Gottes in die Evolution. Und Sie haben auch gesagt, dass der Index nicht aus Toleranzgründen, sondern eher aus praktischen, weil es schon so viele Bücher gibt, nicht mehr ernsthaft weiter betrieben wird. Soweit ich weiß, werden heute Wissenschaftler nicht mehr exkommuniziert, wenn sie Theorien, Lehren verkünden, die klar der religiösen Weltsicht widersprechen. Warum glauben Sie, ist das so? Oder ist das nicht so? Ich bin nicht so gut informiert, weil die Religion Angst hat, dass sie überhaupt nicht mehr ernst genommen wird oder weil sie fürchtet, dem Kampf zu unterliegen, oder gibt es da andere Gründe?
Dort, wo katholische, aber auch evangelische Religion noch das Sagen hat, dürfen sie nicht lehren, was sie wollen. Dürfen sie nichts lehren, was den Grundlagen des Glaubens widerspricht. Wenn sie das tun, wird ihnen die Lehrbefugnis entzogen. Na, die Theologie erhebt den Anspruch, wissenschaftlich zu sein, allerdings halt unter der Einschränkung, dass die Glaubensgrundlagen und die Glaubensfundamente der Ausgangspunkt sind, hinter denen nicht mehr gefragt werden kann, ist also sozusagen Wissenschaft im Käfig. Ne? Und dass die heutige Situation, nämlich eine in der Verfassung verankerte Freiheit der Wissenschaft, das haben wir nicht der Religion zu verdanken. Das haben wir dem Denken der Aufklärung und der Säkularisierung zu verdanken, wenn Religion noch könnte. Würde sie es nach wie vor. Muss sie es nach wie vor, weil Wissenschaft immer eine latente Bedrohung der Glaubensgrundlagen darstellt. Denn diese beiden Ebenen lassen sich nicht so trennen, wenn Wissenschaft, also es wird die alte Aussage, es gibt hunderte Dinge zwischen Himmel und Erde, von denen die Schulweisheit, sprich die Wissenschaft, bisher nichts weiß, ist schon richtig. Nicht? Wer hat das kürzlich gesagt? Vor 100 Jahren haben wir 200.000 Dinge nicht gewusst, jetzt wissen wir 100.000 Dinge nicht und in 100 Jahren wissen wir vielleicht 50.000 Dinge nicht. Das muss man jetzt in die Relation setzen. Das heißt, immer mehr Bereiche, die vorher ein Mysterium waren, weil die Methoden, weil die theoretischen und empirischen Instrumente eben noch nicht ausgereicht haben. Wissenschaft entwickelt sich weiter, indem sie immer mehr dieser dunklen schwarzen Löcher und dunklen Flecken eben beleuchtet.
Ja, bitte. Danke. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Astrologie. Ich habe jetzt so gerade den Einfall gehabt, inwieweit könnte die, ich sage jetzt provokant, wissenschaftliche astrologische Arbeit von Kepler sozusagen ihn inspiriert haben bei der wissenschaftlichen Arbeit der Astronomie, insofern als Astrologie ja die Beobachtung der Natur ist und das Aufstellen von Hypothesen, ob sie sozusagen eine relevante Parallele für mich daraus absehen lässt. Soweit verständlich, also insofern ist das wissenschaftsnahes Arbeiten, sage ich einmal so, möglicherweise basierend auf einer kausal widerlegten Voraussetzung, nämlich dass natürlich die Planetenbewegung nicht unmittelbar einen kausalen Zusammenhang darstellt. Und das Zweite ist, inwieweit ist Astrologie heute unterscheidbar von Wirtschaftskennzahlen, sage ich mal, Börsenberichten und so. Inwieweit ist das wissenschaftlich oder ich weiß nicht, was war das Attribut für Astrologie? Weil ich kann auch rückblickend sagen, ah ja, das war, weil der Neptun im fünften Haus gestanden ist. Aber eine Prognose zu machen ist vermutlich ähnlich vage wie eine astrologische Prognose.
Naja, für Kepler war die Astrologie noch nicht so weit weg von Wissenschaft, wie es uns dann heute möglicherweise erscheint. Er ist von einer grundsätzlichen Harmonie des Kosmos ausgegangen und das astrologische Weltbild versucht sozusagen einen Teil dieser Harmonie abzubilden. Kepler hat nur gesehen, die Annahmen und die Voraussetzungen, wo hier das astrologische Abbild von kosmischen Zusammenhängen, worauf das beruht, das lässt sich mit den zur Verfügung stehenden Methoden der wissenschaftlichen Erkenntnis nicht nachprüfen. Ja? Er hat auch genau gewusst, dass alle Forschungen, die jetzt eine Erweiterung des wissenschaftlichen Bildes vom Kosmos, von den Planetenbewegungen, von der Art und Weise, wie die verschiedenen Sphären, die ja die alte kosmologische Vorstellung beinhaltet hat, ineinandergreifen, dass das astrologische Konzept auch stark bedroht. Und Sie wissen ja, mit der Entdeckung jedes neuen Planeten haben die Astrologen verdammt zum Kiefern gehabt, weil sie das alte Bild waren halt nur bis Saturn oder Neptun, wenn es hochkommt. Also Neptun war schon ein ziemliches Problem, wie man dessen Wirken jetzt in die alten astrologischen Bilder einfügen kann. Und Pluto überhaupt, das war ganz schwierig, und dass er jetzt kein Planet mehr ist, das sind die Astrologen ganz, ganz, ganz glücklich drüber. Das heißt, das, was Kepler als Wissenschaft betrieben hat, war ihm bewusst, dass das System der Astrologie stark beeinflusst. Das war ihm aber als korrespondierende Elemente einer grundsätzlichen Weltharmonik durchaus nichts völlig Getrenntes. Ja. Das ist der eine Aspekt. Was war die zweite Frage? Ja, okay. Die Astrologie nimmt ja an sich keinen kausalen Wirkungszusammenhang an zwischen dem himmlischen und dem irdischen Geschehen, sondern ein Bild der Koexistenz, Kohärenz oder dass sich in den himmlischen Konstellationen Dinge abbilden, wie sie auf der Erde sind. Also es wirkt nicht das Sternbild und seine Konstellation auf die Erde, sondern ich kann durch Studium des Sternbildes verstehen und erklären, was auf der Erde ist und sein wird.
Darf ich kurz das ist genau das, was Wirtschaftskennzahlen
auch... Ja, Moment. Nicht? Was Wirtschaftskennzahlen und Astrologie voneinander unterscheidet, dass es dort Annahmen über Wirkzusammenhänge gibt. Also wie bestimmte Entwicklungen in einem Bereich des Wirtschaftsgeschehens sich auf andere Bereiche des Wirtschaftsgeschehens auswirken, beruhen alle auf Modellvorstellungen von wirtschaftlichem Handeln, ceteris paribus, Klauseln etc. etc. Die Wirtschaftswissenschaftler werden immer sagen, unsere Prognosen sind deswegen nicht wirklich exakt eingetroffen, weil wir eben nicht alle relevanten Faktoren im Modell berücksichtigen konnten, sondern weil irgendwo was passiert ist, was im Modell eben noch nicht berücksichtigt ist. Also die Wirtschaftswissenschaften haben Annahmen über Wirkzusammenhänge, die nachprüfbar sind. Und wenn es eben nicht eingetroffen ist, dann gibt es Erklärungen, warum. Die Astrologie kann diese, genau, Erklärungen nicht liefern. Die Astrologie kann nicht sagen, jetzt hätte es nach der Sternkonstellation so kommen müssen. Es ist nicht so gekommen. Es gibt keinerlei irgendwie verfügbare Anhaltspunkte, warum eine Wirkung nicht eingetreten
ist. Okay, also es ist ein quantitativer Unterschied sozusagen.
Aber ja, ich teile einen Teil Ihrer Skepsis gegenüber ökonomischen Modellen und Ihrer Prognosekraft, weil sie von Annahmen über menschliches Handeln ausgeht, die sehr reduziert sind. Nämlich im Prinzip eine Kosten-Nutzen-Relation, die menschlichem Handeln im Wirtschaftsbereich zugrunde liegt, wo ich als Soziologe sagen muss, Menschen handeln nicht nur nach Kosten-Nutzen-Relationen. Ich kann das Handeln von großen Konzernen auch nicht so begreifen, wenn ich nicht Machtansprüche, wenn ich nicht die Art und Weise, wie Führungskräfte denken und erzogen werden und vieles andere mehr mit berücksichtige, was die Wirtschaftswissenschaften, deren Prognosen wir hier gerne verwenden und deren Scheitern wir auch konstatieren, eben nicht tut.
Das ist übrigens so eine Brücke zuvor. Der Grund, warum Popper das nicht als exakte Wissenschaft klassifiziert, weil es eben nicht gänzlich erfassbar, reproduzierbar ist?
Naja, also...
So wie ich Popper verstanden habe.
Die Aussagen erfüllen trotzdem das Kriterium der Widerlegbarkeit und der Überprüfbarkeit an empirischer Wirklichkeit. Ja. Und die empirische Wirklichkeit, die die Sozialwissenschaften und die Wirtschaftswissenschaften sind in meinen Augen Sozialwissenschaften, weil sie sich mit menschlichem Verhalten beschäftigen. Das sind keine Naturgesetze, das ist keine Schwerkraft, sondern das ist das, was Menschen tun. Hat eine andere Qualität hat als die naturwissenschaftliche Wirklichkeit. Naturwissenschaftliche Wirklichkeit erscheint uns als etwas, wo Ursache und Wirkung klar zuordnenbar sind, wo Naturgesetze wirken, die keine Ausnahme kennen oder wann, wenn dann genau beschreibbare menschliches Verhalten. Wir handeln als bewusste Menschen und da ist eine unschärfe Relation, nicht? Also sobald uns bewusst wird, welche Folgen unser Handeln hat, handeln wir schon wieder anders. Ja? Das macht der Stein der Oberfalt nicht.
Bitte.
Popper hat auch gesagt, dass die meisten Naturwissenschaften auf einen Mythos zurückzuführen sind. Aber deshalb habe ich mich nicht zu Wort gemeldet, sondern was Sie mir vorher geantwortet haben, nämlich Sie haben ja über die Verflechtung zwischen der transzendenten und jetzt sage ich einmal der positiven, der unserer Sinne zugänglichen, ja, Welt gesprochen. Und das ist ja, Sie haben hier das Stichwort Wunder geliefert und das ist ja nicht tiefes Mittelalter, sondern das ist ja Alltag. Ich erinnere an die Beweisführung anlässlich der Seligsprechung des letzten österreichischen Kaisers. Ich möchte das nicht weiter kommentieren, weil ich möchte niemanden in seiner Religiosität verletzen, was also da alles geschrieben wurde. Das heißt, die katholische Kirche tritt mit ihrer Beweisführung in die naturwissenschaftliche Welt ein und macht naturwissenschaftliche Argumente und Beweisführung zu Grundlagen ihrer Aussagen. Wäre es daher nicht auch recht und billig, dass wir die Religion auf den naturwissenschaftlichen Prüfstand stellen? Das kann ja nicht ein Einwand sein, oder?
Ja. ja, das scheut die Religion wie der Teufel das Weihwasser, nicht? Weil es eben die Grundlagen der Kritik und damit der Bedrohung und damit ist der Boden unter die Füße weg, auf gut Deutsch gesagt, ja? Ist der Boden unter den Füßen weg? Vielleicht zu Ihrer Information, ich selbst bin ohne religiöses Bekenntnis.
Hier ist noch eine Frage. Ich wollte nur bitten, dass wir vielleicht nicht ein bisschen gnädig mit der Religion umgehen. Denn es gibt einfach im Menschen das unglaubliche Bedürfnis nach Unerklärlichem. Und sie brauchen nur den heutigen Drang der Menschen nach der Esoterik. Ich meine, die Religion wird abgelehnt, weil das ist unlogisch, unwissenschaftlich. Dafür geht man zu einer Quelle, die ein rechtsdrehendes Wasser hat oder ein linksdrehendes, ich weiß es nicht. Und so verschiedene Dinge, die genauso wunderbar oder grauslich sind. Wie die
er forscht Heilung. Seine Chakren und hat Edelsteine am Hals hängen, ich weiß ja. Die Antwort, die ich vorhin schon gegeben habe, kann ich nur noch einmal wiederholen. Religion erfüllt wichtige Funktionen. Da stimme ich Ihnen zu. Die Frage ist jetzt, mit welcher Verbindlichkeit Religion den Menschen beansprucht, wenn er seine Bedürfnisse mit Mitteln der jeweiligen religiösen Sinnstiftung und des religiösen Sinnsystems zu lösen versucht. Die großen Religionen stellen da sehr umfassende Ansprüche. Ich muss also da das ganze Paket sozusagen mitschlucken und ich schlucke es auch im wahrsten Sinn des Wortes, wenn ich als kleines Kind getauft werde und eigentlich gar nicht weiß, in was ich da hineingetauft werde oder hineingetaucht werde. Die esoterischen Möglichkeiten, der ganze Fundus esoterischen magischen Wissens der Menschheitsgeschichte, der uns jetzt zur Verfügung steht, von indianischen Vorstellungen, Schamanismus, Elemente anderer Weltreligionen wie des Hinduismus, haben schon sehr früh den Weg nach Europa gefunden. Die stellen nicht diesen Ausschließlichkeitsanspruch, sondern die sagen, das ist eine magische Bewältigung eines konkreten Aspektes der menschlichen Bedürfnisse, Notlage, Sinnstiftung, Umgang mit Unerklärlichem etc. etc. Also sie verpflichtet Menschen nicht in dem Umfang und lässt auch die Möglichkeit zu, dass sie sagt, okay, jetzt habe ich 7 Jahre lang einen Edelstein und die Gicht ist immer noch nicht weg, also vielleicht probiere ich mal was anderes aus und ich muss deswegen ein ganzes Glaubenssystem umkrempeln, um anderes auszuprobieren. Das heißt, das magische Denken, was da dahinter steckt, hat nicht diesen Anspruch, den Anführungszeichen modernere Religionen als umfassendes Glaubens- und Sinnsystem entwickelt haben und wie es typisch ist für die großen Weltreligionen, wobei die nicht-monotheistischen, da haben Sie recht mit Ihrem Argument vorher, die nicht-monotheistischen einmal grundsätzlich toleranter sind, weil auch keine so dogmatische Verfestigung da ist wie in den monotheistischen Religionen. Aber die grundsätzliche Wirkungsweise, ich muss das einmal absolut annehmen, ich muss daran glauben, dass der Edelstein mir was hilft, dass der Strahlenkraftfeld da irgendwas ausgeht, das muss ich einmal für einen bestimmten Zeitraum als unumstößlich annehmen, sonst funktioniert die Sache.
Ja, wir kommen in der Diskussion schon relativ weit. Wir haben jetzt noch 2 Anfragen. Ich würde bitten, dass wir in dem Bereich dann zeitlich auch bleiben. Und ich glaube, der Professor Mörtsch steht sicher für die eine oder andere private oder Anfrage in kleineren Kreisen nachher noch zur Verfügung. Elfi, bitte.
Ja, ich habe nur einen kurzen Einwand. Einer der amerikanischen Astronauten, wie er vom Mond wieder zurückgekehrt ist, hat sein Leben dann in tiefer Religiosität verbracht, das er vorher nicht war. Wie erklären Sie sich das? Das ist ja keine Magie, das ist schon eine andere Sicht zwischen Wissenschaft und Glaube.
Religion hat was zu tun mit Grenzerfahrung. Ja, Menschen erfahren ihre Grenze, Menschen erfahren auch Entgrenzungen. Religion arbeitet auch mit solchen Entgrenzungserfahrungen, indem die mystische Durchdringung, das Einswerden mit der Welt, also die mystische Erfahrung, diese Lichterfahrung, von der da oft gesprochen wird, eine wichtige Rolle spielt. Es wird nach anderen Bewusstseinszuständen gesucht durch Trance-Techniken. Die Sufi drehen sich so lange im Kreis, bis sie einen anderen Bewusstseinszustand erreicht haben. Die nordamerikanischen Indianer rauchen Peyote, bis sie in Trancezustand sind. Wer weiß, welche Funktion der Weihrauch einmal hatte, nicht? Also, eine Hypothese zur Religiosität des Astronauten, was nicht der Buzz Aldrin, ich bin mir nicht ganz sicher. Bitte? James Irwin. Der Irwin, okay. Er hat ganz sicher mit diesem Raumflug eine sehr große Überschreitung von Grenzen erfahren. Und dass dann eine Offenheit für Glaubensaussagen, die ihm helfen, sich wieder neu zu verorten in einem für ihn jetzt anders aussehenden Kosmos, eine andere Wirklichkeit, diese Erfahrung, dass der Mensch eigentlich klein und unwichtig ist, was der Teufel, was da alles eine Rolle gespielt hat. Also das ist eine Grenzsituation, die mit religiösen Mitteln für diesen Menschen lösbar war. Und so wirkt Religion immer wieder für uns alle.
Okay, danke schön.
Bitte.
Wie sehen Sie die Zukunft der Religionen bezogen auf die jungen Wissenschaften, Gentechnik oder Hirnforschung? Ist das nicht eine ungeheure Gefahr für die Religionen? Oder kann man sich da wieder genauso abkoppeln, indem man einfach eine Sinnsuche trotzdem in der Religion findet?
Ich glaube, dass ich bin nicht der Ansicht von Karl Marx, dass Religion, wenn die Menschheit einmal sich selbst begriffen hat und zu sich selber kommt, dann Religion absterben wird, weil immer solche Lücken, solche Problemsituationen, die mit praktischem Wissen oder mit wissenschaftlichem Wissen nicht bewältigbar sind, da sind, wo wir zu solchen Vorstellungen greifen. Die Frage ist, wie sehr wir das dann eben auf einen absoluten Deutungsanspruch, der von der Religion abgeleitet wird, dann reduzieren oder ob wir einen toleranten oder freieren Umgang mit solchen Vorstellungen haben. Also ich glaube, Religion wird nicht aussterben.
Führt das zur Privatisierung der Religion?
Individualisierung? Die Tendenz ist ganz klar feststellbar. Die Religionssoziologie spricht schon seit jetzt fast 50 Jahren mit Thomas Luckmann von der unsichtbaren Religion. Das heißt, jeder Mensch ist selber für seine Sinnsuche und Sinnstiftung verantwortlich. Auch das Christentum, und das der Kollege Zulehner konstatiert es ja immer wieder, wird zur Leute-Religion. Das heißt, die Menschen wählen sich aus dem Fundus an Glaubensvorstellungen und Dogmen nicht mehr das ganze Paket aus, sondern das, was für sie Sinn macht, Sinn stiftet und brauchbar ist. Die ganze Sexualmoral gehört nicht mehr dazu und steht auch am heftigsten in der Diskussion. Was die Gentechnik betrifft, ist das auch ein Beispiel, wo Ansprüche von Religion und der Gedanke des Schöpfergottes natürlich eine besondere Bedeutung haben, weil die Keimbahn ist Privileg des Intelligent Designers. Der darf eingreifen, aber der Mensch nicht. Ja? In die Keimbahn wurde im Zuge der Evolution also durch so viele Faktoren eingegriffen, die Arten sind nur durch Veränderungen an den Genen überhaupt in ihrer Entstehung denkbar. Und entweder ich glaube, das ist einfach der Zufall, der passiert ist, und dann hat sich das in den Umweltbedingungen, so wie Darwin das sagt, irgendwie dann in eine Richtung entwickelt. Oder ich glaube, wie der Schönborn, dass da ein Designer ist, der in die Keimbahn eingreift, damit eine bestimmte Art in einer bestimmten Art und Weise sich entwickelt. Also die Diskussion um die Gentechnik aus religiöser Sicht, insbesondere aus der Sicht einer katholischen oder christlichen Moraltheologie, ist da ziemlich heuchlerisch, weil ich Eingriffe in die Keimbahn sehr wohl sehe und sogar postuliere, aber eben von einem Gott, dem ich halt alles zutraue. Wo Grenzen sind, welche Eingriffe in die Keimbahn sinnvoll sind, also wo Grenzen der Gentechnik sind, da hätte ich gerne eine Diskussion im Kepler-Salon, die eben nicht nur die religiös-moralische Sicht in dem Zusammenhang beinhaltet.
Ich glaube, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort und ein schöner Bogen zurück bis an den Beginn. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Diskussionsbereitschaft, die Ausführungen. Ich entlasse Sie noch nicht. Ich möchte Ihnen noch die nächsten zwei Veranstaltungen ans Herz legen. Am 31.05., Montag, 31.05. gibt es die globale Gerechtigkeit, ein überzogenes normatives Ideal. Und am 7.6., Montag, 7.6., Abschied von der Privatsphäre, für die Soziologie wahrscheinlich ein interessantes Thema, zur Technologie und Sozialpsychologie des gläsernen Menschen. Danke sehr.